Wie werden die Sakramente der Kirche eingeteilt? Darum geht's heute in der Katechismus-Sendung und dazu grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben. Wir sind zu Gast bei Pater Alanus Kordel im Dominikanerkloster St. Paulus in Berlin. Danke, dass wir hier sein dürfen. Grüß Gott, Pater Alanus.
Grüß Gott.
Wie werden die Sakramente der Kirche eingeteilt? Punkt 250 des Kompendiums des Katechismus ist das. Und da lesen wir, sie werden eingeteilt in Sakramente der christlichen Initiation, Taufe, Firmung und Eucharistie, Sakramente der Heilung, Buße und Krankensalbung und Sakramente im Dienst der Gemeinschaft und der Sendung, Weihe und Ehe. Sie betreffen die wichtigen Zeitpunkte im christlichen Leben. Alle Sakramente sind auf die Eucharistie als, und hier zitiert das Kompendium den heiligen Thomas von Aquin, auf die Eucharistie als auf ihr eigentliches Ziel hingeordnet. Pater Alanus, wir freuen uns auf Ihre Gedanken.
Der Mensch wird geboren, wächst heran, pflanzt sich fort, erkrankt und stirbt. Das ist der natürliche Lauf der Dinge. Diesen hat er mit allen anderen Lebewesen gemeinsam. Eigen ist ihm hingegen, dass er darüber hinaus ein geistiges Leben hat. Das zeichnet ihn aus und begründet seinen besonderen Wert, seine unantastbare Würde und seine Herrschaft über die bloß körperlichen Geschöpfe. Seinen geistigen Fähigkeiten entstammen alle seine kulturellen und zivilisatorischen Leistungen, wodurch er sich von den anderen Lebewesen grundlegend unterscheidet. Wie der Leib des Menschen nun Instrument seines Geistes ist, so stehen alle Lebensäußerungen der vegetativen und animalischen Ordnung bei ihm im Dienste seiner Geistestätigkeit. Dank seiner Verstandeskraft ist der Mensch offen für alles Seiende und nicht wie das Tier instinktmäßig auf einen eng begrenzten Bereich festgelegt. Nicht zuletzt ist er offen für den Ursprung von allem, was da ist, für Gott. Er vermag seine Existenz und die wichtigsten Eigenschaften mit dem Lichte der Vernunft zu erkennen und ist von seiner ganzen Struktur her darauf angelegt, mit seinem Schöpfer in Beziehung zu treten. Sein bildsamer Geist ist so beschaffen, dass in ihm die Möglichkeit liegt, von seinem Urheber über das eigene natürliche Vermögen hinaus erhoben zu werden, so dass der Mensch in all seinen Schichten von innen her gleichsam vergöttlicht wird. Das ist nach der körperlichen und der natürlich geistigen die dritte und höchste Stufe menschlichen Lebens, das übernatürliche Leben der Gnade. Wie das leibliche Leben auf das Geistige hingeordnet ist, so wiederum das Geistige auf das Gnadenleben. Es herrscht indes unter diesen Bereichen nicht nur eine Rangordnung, sondern auch eine gewisse Übereinstimmung, wie auch sonst das Körperliche eine Ähnlichkeit mit dem Geistigen aufweist. Denn die Seele als Formprinzip des Leibes wirkt zugleich beides, das körperliche und das geistige Leben. Und auch das übernatürliche Leben hat, obzwar es nicht vom menschlichen Geiste selbst hervorgebracht werden kann, seinen Sitz in der Seele mit ihren Kräften. Das körperliche natürliche Leben vollzieht sich nun in einem Dreischritt, womit es seine Vollkommenheit erreicht. Zuerst muss ein Mensch gezeugt und geboren werden, um sein und Leben zu erhalten. Sodann muss er wachsen und sich entwickeln, um zur angemessenen Größe und Stärke zu gelangen. Außerdem braucht er zur Bewahrung des durch die Zeugung gegebenen Lebens und der Kraft sowie zum Wachstum notwendig Nahrung. Diese drei Dinge sind von sich aus unerlässlich für das Leben des Leibes, weil es ohne sie nicht an sein natürliches Ziel kommen, die gebotene Vollkommenheit nicht erreichen kann. Darum walten in der vegetativen Schicht des menschlichen Wesens, die das Prinzip des körperlichen Lebens ist, drei natürliche Mächte, die Zeugungskraft, die Fähigkeit zur Ernährung und die Tendenz zum Wachstum. Und das würde dem Menschen zu seiner persönlichen körperlichen Entwicklung schon genügen, wenn er eine leidensunfähige Verfassung hätte. weil aber auch Hindernisse auftreten. Mit anderen Worten, weil er zuweilen krank wird, benötigt er als viertes eine Heilbehandlung gegen das Siechtum. Ähnlich ist es nun im übernatürlichen Leben. Anstelle der Zeugung und Geburt steht hier die Taufe, die eine geistige Wiedergeburt ist, durch die Gnade Christi die Gerechtmachung des Sünders bewirkt und ihm den Heiligen Geist schenkt. Wie der Apostel Paulus schreibt, als aber die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes unseres Retters erschien, hat er uns zum Heile geführt. Nicht aufgrund von Werken der Gerechtigkeit, die wir etwa getan haben, sondern nach seiner Erbarmung durch das Bad der Wiedergeburt und der Erneuerung im Heiligen Geiste, den er in reichem Maße über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Heiland. Und zu Nikodemus sagte Jesus bei ihrem nächtlichen Gespräch, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleische geboren ist, ist Fleisch. Was aus dem Geiste geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von oben her geboren werden. Durch diese zweite Geburt zum Leben der Gnade erwirbt der Getaufte ein Anrecht auf den Himmel. Er wird, wie der Apostel sagt, der Hoffnung gemäß Erbe des ewigen Lebens. Die Sakramente haben für das geistliche Leben zweifellos eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. Sie sind heilige Zeichen, Ausdruckshandlungen, welche die Gnade, die sie bezeichnen, enthalten und bewirken. Ihre Wirksamkeit kommt ihnen aber nicht aufgrund der bloß natürlichen, körperlichen Handlung zu, sondern weil Christus sie in Anpassung an die leiblich-geistige Natur des Menschen, die durch Sichtbares zu den unsichtbaren Wirklichkeiten geführt werden muss, dafür ausgewählt und eingesetzt hat. Damit nun dieses geistliche Leben wachse, sich entfalte und zu voller Kraft gelange, war das Sakrament der Firmung gestiftet, in dem der Heilige Geist zum Starksein gegeben wird. Unser deutsches Wort Firmung kommt aus dem Lateinischen firmare, das festigen, verstärken, dauerhaft machen, sichern bedeutet. Und Confirmatio, wie der lateinische Name des Sakramentes lautet, bedeutet Befestigung, Bestärkung, Muteinsprechung, Ermutigung. Zu den Aposteln spricht der auferstandene Herr vor seiner Himmelfahrt, und seht, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch herab. Bleibet in der Stadt, bis ihr mit Kraft aus der Höhe ausgerüstet werdet. Drittens muss das Gnadenleben, um sich zu erhalten und bei Kräften zu bleiben, ernährt werden. Diese Aufgabe hat das Sakrament der Eucharistie, wie schon die äußeren Gestalten des Brotes und des Weines anzeigen, unter denen der erhöhte Herr mit seinem Fleische und Blute wesenhaft gegenwärtig ist. Im Johannesevangelium nennt Jesus sich das Brot des Lebens, das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Und weiter heißt es, das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Noch etwas weiter, mein Fleisch ist eine wirkliche Speise und mein Blut ist ein wirklicher Trank. Und kurz davor wird erklärt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Das Essen, das der Lebenserhaltung dient, ist hier ein solches, das den Tod wirklich überwindet und bannt. Diese drei Sakramente, Taufe, Firmung und Eucharistie, sind konstitutiv für das Gnadenleben und bauen es auf. Da den Menschen aber im leiblichen und im geistlichen Leben zuweilen Krankheiten befallen, benötigt er überdies geeignete Heilmittel. Die Krankheit der Seele ist die Sünde. Die Therapie ist eine zweifache. Eine, wodurch die Gesundheit wiederhergestellt wird. Dazu dient im geistlichen Leben die heilige Beichte, gemäß dem Psalmwort: Ich rufe, Herr, erbarme dich meiner, heile meine Seele, denn ich habe gesündigt gegen dich. Das Konzil von Trient lehrt: Wenn in allen Wiedergeborenen die Dankbarkeit gegen Gott so groß wäre, dass sie beharrlich die in der Taufe durch seine Wohltat und Gnade empfangene Gerechtigkeit schützten, dann wäre es nicht notwendig gewesen, ein anderes Sakrament als die Taufe selbst zur Nachlassung der Sünden einzusetzen. Da aber Gott reich in seinem Erbarmen weiß, wie schwach wir gebildet sind, so gab er auch denen ein Heilmittel des Lebens, die sich nachher wieder der Knechtschaft und der Herrschaft Satans übergeben haben, nämlich das Sakrament der Buße, durch das den Gefallenen nach der Taufe die Wohltat des Todes Christi zugewandt wird. Dieses Sakrament ist also nach einem Wort des heiligen Augustinus eine zweite Rettungsplanke nach dem Schiffbruch der verlorenen Gnade. Für die nach der Taufe Gefallenen ist es ebenso notwendig zum Heile wie die Taufe für die noch nicht Wiedergeborenen. Der andere Teil der Heilbehandlung bezweckt, die frühere Kraft nach Überwindung der Krankheit wiederherzustellen. In der Genesungsphase dienen dazu die richtige Diät und die körperliche Übung. Anstelle dieser haben wir im geistlichen Leben die letzte Ölung, die auch Krankensalbung genannt wird. Denn aus der Krankheit der Seele, der Sünde, folgt eine moralische Gebrechlichkeit, die Neigung zum Bösen und die Untüchtigkeit zum Guten, so dass dem Menschen die volle Kraft und Frische zu übernatürlichen Lebensäußerungen geht. Der Penitent muss dem durch die Verrichtung der auferlegten Buße, Werke der Wiedergutmachung und durch die Übung der Tugenden entgegenwirken. Soweit ihm das aus verschiedenen Gründen nicht gelingt, räumt die letzte Ölung diese Überbleibsel der Sünden weg und macht die Seele bereit für die himmlische Glorie. Dieses Sakrament ist darum nicht nur der Abschluss der Buße, sondern des ganzen Christenlebens, das eine stete Buße sein muss. Da unser Erlöser uns zu jeder Zeit in den Gefahren der Seele geeignete Hilfsmittel gewährt, dürfen wir ein besonders kräftiges Schutzmittel für das Ende des Lebens erwarten. Denn zu keinem Zeitpunkt bemüht sich der böse Feind so sehr, uns zugrunde zu richten wie in der Todesstunde. Der heilige Jakobus schreibt: Ist jemand unter euch krank? Er soll die Presbyter der Gemeinde zu sich rufen lassen. Dass es sich um einen Schwerkranken handelt, zeigt schon der Umstand, dass der Kranke sich nicht selbst zu den Priestern begeben kann, sondern dass man sie rufen muss. Weiter heißt es: Die sollen über ihn beten, indem sie ihn mit Öl salben, im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten, und der Herr wird ihn aufrichten, und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Die Wirkung der Krankenölung ist also eine innerliche Nachlassung von Sünden, Beseitigung der Überbleibsel und seelische Stärkung. Beiläufig kann das Sakrament auch die Gesundung oder die Besserung der Krankheit bewirken, nämlich wenn dies dem Heile der Seele dient. Für gewöhnlich ist die heilige Ölung aber das Sacramentum exeuntium, das Sakrament der aus dieser Welt Scheidenden. Diese fünf Sakramente vervollkommnen den Menschen in Bezug auf seine eigene Person. Während seiner irdischen Pilgerschaft begründen, stärken, erhalten und heilen sie ihn geistig, bis sich das Gnadenleben in der Herrlichkeit des Himmels vollendet. Der Mensch ist aber von Natur aus ein soziales Wesen, das zu anderen in Beziehung steht und mit ihnen einen regen Austausch pflegt. Damit das in friedlicher und geordneter Weise geschehe, empfangen manche politische Gewalt, um eine Vielheit von Menschen zu leiten und öffentliche Handlungen auszuüben. Und weil durch den Tod der Gesellschaft immer wieder Glieder abgehen, muss sie sich durch natürliche Fortpflanzung stets erneuern. So gibt es auch im übernatürlichen Leben zwei Sakramente, die den Menschen in seinem Verhältnis zum Ganzen der Gemeinschaft in der erlebt vervollkommnen. Nicht alle empfangen diese Sakramente, sondern nur diejenigen, welchen zum gemeinsamen Nutzen der Kirche ein gewisser Dienst oder eine bestimmte Sendung. Der politischen Gewalt entspricht im geistlichen Leben das Sakrament der Weihe. Sie verleiht dem Empfänger eine rein geistliche Fruchtbarkeit, bestellt ihn zum Verbreiter und Erhalter des Gnadenlebens, nach dem Worte des Briefes an die Hebräer, dass die Priester Opfer darbringen, nicht allein für sich, sondern auch für das Volk. Ihnen obliegt es auch, die Kirche geistlich zu leiten. Die Ehe besitzt schließlich eine geistliche und eine leibliche Fruchtbarkeit, denn sie ist nicht nur ein Sakrament, sondern auch ein Dienst der Natur. In ihr kommen Mann und Frau zusammen zur natürlichen Fortpflanzung und zur Erziehung der Nachkommenschaft zur Verehrung Gottes. Dadurch wird in ihr die Kirche leiblich und geistlich gemehrt. Aus der Ähnlichkeit des übernatürlichen Lebens mit dem körperlichen erhält also die Angemessenheit der sieben Zahl der Sakramente. Die drei erstgenannten bezeichnet man neuerdings auch als Sakramente der christlichen Initiation. Wer diesen Namen aus der Christenlehre oder aus der Religionsstunde nicht kennt, ich schließe mich da ein, muss deswegen nicht meinen, er habe einen schlechten Unterricht gehabt. Es liegt schlicht daran, dass er bislang katholischerseits nicht üblich war. Der Begriff stammt aus der Völkerkunde und der Religionsgeschichte und bedeutet Einführung, Einweihung in einen Geheimdienst. In zahlreichen Völkerschaften gibt es Mannbarkeitsrituale, die den Übergang ins Erwachsenenalter markieren. In den antiken Mysterienkulten musste der Adept zuerst durch verschiedene Riten initiiert, also eingeweiht werden. Will man dem Wort einen christlichen Sinn geben, so ist dann die Hinführung zur vollen Gemeinschaft mit Christus und seiner Kirche zu denken, an die Eingliederung in seinen mystischen Leib. Das geschieht durch die das Gnadenleben begründenden, festigenden und erhaltenden Sakramente der Taufe, Firmung und Eucharistie. Der neue Name sollte aber nicht zu einem Sakramentenverständnis verleiten, wonach jene bloß dazu dienen sollten, den Übergang in eine neue Phase der natürlichen altersgemäßen Entwicklung anzuzeigen und zeremoniell zu garnieren, wie das bei lauen Christen leider oft der Fall ist. Beichte und Krankenölung lassen sich unter dem Begriff der Sakramente der Heilung zusammenfassen, wie aus dem Gesagten hinreichend erhält. Eigentlich haben ja alle Sakramente auch eine heilende Wirkung. Als Mittel der Heiligung sind sie nämlich von sich aus wirksam, wieder deren Gegenteil, die Schuld und den durch die Sünde verursachten Schaden. So richtet sich die Taufe gegen die Erbsünde und gegen das Fehlen des Gnadenlebens überhaupt als deren Folge, die Firmung gegen den mangelnden Mut zum Bekenntnis des Namens Christi, auch unter schwierigen Bedingungen und unter Gefahren. Die Eucharistie wendet sich gegen die Unbeständigkeit der Sünde gegenüber. Das Bußsakrament gegen die nach der Taufe begangenen persönlichen Sünden, die letzte Ölung gegen die Überbleibsel der Sünden, die noch nicht hinreichend durch Buße getilgt sind, entweder aus Nachlässigkeit, Unwissenheit oder Mangel an Zeit und Gelegenheit. Die Weihe gegen die Auflösung der kirchlichen Gemeinschaft. Die Ehe gegen deren Aussterben infolge der Todesfälle und gegen die persönliche Begehrlichkeit. Denn die fleischliche Begierde braucht, weil durch sie nicht nur die Person verdorben wird, sondern auch die natürliche Fortpflanzung und Erziehung durcheinander geraten und wegen ihrer Heftigkeit, mit der sie dem Menschen die Vernunft raubt, ein eigenes Heilmittel, das vorbeugend den Geschlechtstrieb in geordnete Gott wohlgefällige Bahnen lenkt. Es lässt sich außerdem eine Beziehung der sieben Sakramente zu den sieben Haupttugenden finden. Dem Glauben entspricht die Taufe, der Hoffnung die letzte Ölung, die Eucharistie der Liebe, die deren Frucht ist, der Klugheit, die zur Leitung befähigt, die Weihe, der Gerechtigkeit, die Buße, der Mäßigkeit, die Ehe, dem Starkmut, die Firmung. Wenn man nun die Sakramente in ihrem gegenseitigen Verhältnis betrachtet, stellt sich die Eucharistie leicht als das Hauptsächliche dar. Dies wird schon dadurch klar, dass in ihr der Lebensspender selbst wesenhaft gegenwärtig ist, während die anderen Sakramente als nicht mit dem Gottmenschen real verbundene, sondern getrennte Werkzeuge von ihm nur eine mitgeteilte Kraft erhalten haben. Der heilige Thomas von Aquino sagt, jenes ist das vollkommenste Sakrament, in welchem der Leib Christi wirklich enthalten ist, nämlich die Eucharistie, und sie ist der Abschluss aller anderen. So scheinen die Letzteren also auf jenes hingeordnet zu sein wie auf ihr Ziel. Ganz klar richtet sich nämlich die Priesterweihe auf die Konsekration der Eucharistie, die Taufe auf ihren Empfang. Die Firmung gibt dem Getauften Mut, damit er sich nicht ängstlich diesem übergroßen Sakrament entziehe. Die Beichte und die letzte Ölung bereiten ihn vor zum würdigen Empfange des Leibes Christi. Die Ehe steht wenigstens ihrer Bedeutung nach in Verbindung zum Altarssakrament, sofern sie die Vereinigung Christi und der Kirche bezeichnet, deren Einheit durch die Eucharistie versinnbildet wird. Das zeigt sich auch in der äußeren Feier der Sakramente, denn sie werden zumeist in der Eucharistie abgeschlossen. So kommunizieren die Neugeweihten, gewöhnlich die Firmlinge, die Neugetauften, wenn sie erwachsen sind, die Empfänger der Sterbesakramente, wenn sie dazu noch in der Lage sind. Im Mittelpunkt der sakramentalen Ordnung steht allezeit der eucharistische Herr, der Urheber aller Gnaden, der als der gute Hirt uns nährt und Leben spendet, das nicht vergeht.
In der heutigen Katechismus-Sendung ging es um die Frage, wie werden die Sakramente der Kirche eingeteilt? Wir hörten Pater Adamus Kordel, Dominikaner im Kloster St. Paulus in Berlin. 08328921120 ist die deutsche Telefonnummer unseres CD-Dienstes. Da gibt es einen kostenlosen Mitschnitt dieser Sendung. Schauen Sie auch auf horeb.org ins Podcast- und Download-Angebot. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Danke Ihnen für Ihr Interesse an dieser Sendung, für Ihr Gebet, Ihr Opfer, Ihre Spende für Radio Horeb. Danke, Pater Alanus, Ihnen für Ihre Gedanken für die heutige Katechismus-Sendung. Wie immer zum Abschluss fassen Sie das heute Gehörte noch einmal zusammen und natürlich bitten wir Sie auch heute um den Segen.
Sakramente sind Gnadenmittel, die den Menschen in dem vervollkommnen, was zum Dienst und zur Verehrung Gottes gehört, und Heilmittel gegen den Schaden der Sünde. Nun weist das Gnadenleben eine gewisse Übereinstimmung mit dem Körperlichen auf, wie auch Leib und Seele nicht voneinander getrennt sind, sondern zusammenwirken. In seinem leiblichen Leben wird der Mensch auf zweifache Weise vervollkommnet, hinsichtlich seiner eigenen Person und in seinem Verhältnisse zur Gemeinschaft. Das Leben entsteht durch Zeugung und Geburt. Dem entspricht in der übernatürlichen Ordnung die Wiedergeburt in der Taufe, durch die das Gnadenleben begründet wird. Es wächst heran zu voller Größe und Kraft. An dessen Stelle steht die Firmung als Sakrament der Festigung und Stärkung. Es muss ernährt werden, um erhalten zu bleiben. Dem entspricht die geistliche Nahrung der Eucharistie. Im Krankheitsfalle braucht es geeignete Heilmittel. Anstelle dessen haben wir das Bußsakrament, das die Gesundheit der Seele wiederherstellt. Die frühere Kraft bringt aber erst die Genesung zurück. Dem entspricht die letzte Ölung oder Krankensalbung, welche die Überbleibsel der Sünde wegräumt und den Empfänger bereit macht für die himmlische Glorie. In seiner Beziehung zum Ganzen wird der Mensch vervollkommnet durch Übertragung öffentlicher Gewalt und hinsichtlich der natürlichen Fortpflanzung. Dementsprechend die sozialen Sakramente der Weihe und der Ehe. Man kann Taufe, Firmung und Eucharistie unter dem Begriffe der Sakramente der christlichen Initiation zusammenfassen, weil durch sie der Mensch in die volle Gemeinschaft mit Christus und der Kirche eingeführt wird. Buße und Krankenölung sind Sakramente der Heilung gegen die Sünde und deren Überbleibsel. Doch auch die anderen Sakramente haben eine heilende Wirkung. Die Taufe gegen das Fehlen der heiligmachenden Gnade, die Firmung gegen die Verleugnung des Glaubens aus mangelndem Mut, die Eucharistie gegen die Unbeständigkeit der Seele gegenüber der Sünde, die Priesterweihe gegen die Auflösung der kirchlichen Gemeinschaft, die Ehe gegen deren Aussterben und gegen die sinnliche Begehrlichkeit. Das vollkommenste Sakrament ist die Eucharistie, weil in ihr Christus selbst enthalten ist. So sind die anderen Sakramente auf sie hingeordnet und finden in ihr ihren Abschluss. Der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme auf euch herab und bleibe bei euch alle Zeit.
Amen.